Das ist der Zeitpunkt, wo wir noch eine Flasche Bier aufmachen, oder?
Die nächste, ne? Ja.
Ja. Das ist ja alles semi-professionell, ne? Von daher. Boah. Mit Deckel.
Bei uns in der Partyhütte, aber der kommt niemals an, wenn du mir den jetzt gibst.
Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Leben?
Ich habe eine Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meine Fehler korrigieren.
Legen wir erstmal 3 Tage die Eiswanne und dann analysieren wir das Spiel und dann gehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer bereits 4. Folge Doppelstunde Sport. An dieser Stelle mal ein dickes Danke an alle Hörer, die uns so treu supporten und fleißig schreiben. Echt Wahnsinn, was ihr da macht. Der Lange und ich sitzen heute, wie bereits angekündigt, mit Profiboxer Tim Fössing, BBO Juniorenweltmeister und deutscher Meister im Cruisergewicht in seinem Gym im Boxstall Boxing Industry in Essen. Herzlich willkommen und Glück auf, Tim.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Oder dass ihr hier seid.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an die Hörerinnen und Hörer. Erste Frage und wichtigste Frage, Tim, wie geht's dir?
Wie sagt man so schön, schlechten Menschen geht's immer gut? Nein, bei mir ist alles super.
Okay, du bist gerade aktuell in der mitten in der Masterarbeit?
Genau, gerade in den finalen Zügen. 5. Januar habe ich Abgabe.
Das heißt, schlaflose Nächte, auch über die Feiertage?
Schlaflose Nächte nicht. Mein Ziel ist es, mit vor den Feiertagen mit dem Gröbsten durch zu sein und dann nochmal nach den Feiertagen den letzten Schliff und dann.
So gechillt, wie er sitzt, dann glaube ich, wäre das ganz gut.
Ja, ich war nicht so ruhig. Ich hatte tatsächlich Koffeintabletten, damit ich die letzten 3 Tage auch nachts arbeiten kann. Aber nur Koffein, ne? Also keine Toyotas.
Keine Leine gezogen, ne?
Nein, wirklich. Aber danach war ich auch total durch. Ja, umso cooler, dass du dir dann gerade jetzt in der heißen Phase für uns Zeit nimmst. Ehrt uns wirklich sehr.
Ja, erste Frage, also richtige, was heißt richtige Frage? Was die Hörer und auch uns auf jeden Fall brennend interessiert, Tim. Wie kamst du zum Boxen? Was fasziniert dich daran und hattest du Vorbilder?
Ja, also ich bin tatsächlich durch meinen Vater zum Boxen gekommen. Der hat mich und mein Bruder damals als kleine Kinder mal mitgenommen. Dann haben wir auch eine Zeit lang regelmäßig trainiert und sind immer zum Boxen gegangen. Hat sich aber irgendwann so verlaufen und wir haben dann jede Sportart mal ausprobiert, dann vom Badminton zu Tennis zu Kickboxen, also wirklich so alles, was es gibt, mal ausprobiert. Tatsächlich auch Reiten. Und dann so mit 16, 17 habe ich mir wieder gedacht, warum denn nicht wieder boxen? Dann bin ich wieder zum Boxen gegangen und seitdem dran geblieben.
Und dein Bruder hat mitgeboxt zu Beginn oder?
Zu Beginn ja, dann ist er damals auch nochmal mitgekommen, aber der hat die Leidenschaft dazu nicht entwickeln können.
Okay, und hast du immer in der Gewichtsklasse schon geboxt oder wie ist das? Wenn du mit 16 anfängst, wahrscheinlich warst du noch ein dünner Hering, anders als heute, oder hast du schon immer?
Nee, ganz im Gegenteil, so mit 16, 17, ich habe eher dann mit dem Sport angefangen, um was abzunehmen. Also ich habe
hast du immer abgekocht?
Ich habe eher in meine jetzige Gewichtsklasse abgenommen, seit ich 17 bin. Also gut, mit 17, 18 habe ich so nochmal 10, 12, 13 Kilo mehr gewogen als jetzt. Also dementsprechend, nee, ich habe schon immer in der Gewichtsklasse geboxt, aber habe dann halt damals abgenommen.
Okay, sind die Gewichtsklassen in der Jugend ähnlich?
Ich habe meinen ersten Kampf damals bei den Amateuren dann quasi, also die Gewichtsklassen bei Amateuren und Profis heißen anders, aber es war dasselbe Gewichtslimit, 91 Kilo. Die Gewichtsklassen sind halt trotzdem dieselben und ich habe meinen ersten Kampf dann auch bei Herren mit, ich glaube, 18 gemacht. Bin ich gerade 18 geworden.
Was hat dich dazu bewegt, dann beim Boxen nicht nur hobbymäßig zu bleiben? Also wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, immer, das macht mir so Spaß, das könnte ich auch mal ernsthaft weiter vorantreiben?
Naja, ich bin halt grundsätzlich ein super ehrgeiziger Typ und egal, was ich mache, ich will gewinnen und ich will das Beste aus mir rausholen und ich will immer besser werden. Auch wenn es Brettspiele sind, ich hasse verlieren, ich will immer gewinnen. Und es war, also Boxen ist immer noch mein Hobby. Es hat sich nichts daran geändert. Ich kann weder vom Boxen leben, noch bin ich Berufsboxer, noch sonst was. Auch wenn ich offiziell als Profi gewertet werde, ist Boxen mein Hobby und meine Hauptbeschäftigung ist mein Studium.
Also sollte man nicht mit dir, Mensch, ärger dich nicht spielen, wenn du so aufs Gewinn fixiert bist. Fliegt dann schon mal das Brett.
Es kommt drauf an. Wenn Spiele sind, die rein glücksbasiert sind, dann ist mir Gewinnen nicht so wichtig, weil dann kann ich nichts dafür. Wenn es Spiele sind, wo ich hätte besser sein können, dann ärgert es mich, wenn ich verliere.
Ja, also im Hause Vloka ist selbst, Mensch, ärgere dich nicht. Eine Tortur. Weil alle ärgert sie, alle vier. Ja. Und komischerweise wollen alle gegen den Vater gewinnen. Die Mama ist immer außen vor. Du bist halt irgendwann zum Boxen zurückgekommen, bist dann, wie du sagst, relativ schnell, also 2 Jahre, um dann den ersten Profikampf zu machen. Was würdest du sagen, ist der Unterschied dann nochmal zwischen dem Amateurboxen, der dann zum Teil auch noch geschützt ist, und dann auch wirklich dem Profiboxen? Also, ne, was musst du dann auch mitbringen, welche Attribute, um da auch nochmal diesen nächsten Step zu machen?
Ja, also für die ersten Profikämpfe ist der Unterschied jetzt gar nicht so riesig, weil du gehst von 3 auf 4 Runden. Aber wenn es später wird, dann werden die Rundenanzahl wird natürlich immer mehr. Man hat deutlich längere Kämpfe und die Härte ist auch eine andere. Das Ziel ist auch ein bisschen, ein Stück weit ein anderes. Im Amateurboxen ist es oft dieses Punkteboxen. Und sobald ja irgendwie jemand angeschlagen ist, darf der Ringrichter auch im Stehen unterbrechen, anzählen und so weiter. Ist im Profiboxen ja alles nicht der Fall. Dementsprechend Profiboxen bringt eine gewisse Härte mit, die deutlich mehr ist. Ja, zusammenfassend kann man sagen, im Amateurboxen geht's mehr um Punkte und nur leichte Kontakte und so ein bisschen mehr Fechten. Und im Profiboxen ist die Härte halt deutlich höher und dementsprechend auch für mich ein bisschen anspruchsvoller. Und es geht halt mehr um die Kombination zwischen Härte und Taktik dabei.
Also nur eine Handvoll guter Boxer bekommen überhaupt die Chance, irgendwie mal Fuß im Profigeschäft zu fassen, dem man dann auch die Chance für eine größere Bühne dann gibt. Ist es dann nur der Fleiß und reicht es dann auch aus, Trainingsweltmeister zu sein? Oder welche Faktoren machen dann den ausschlaggebenden Unterschied?
Ja, also letzten Endes sagt man ja auch oft, Kondition schlägt Klasse. Klar, es ist beim Boxen die Grundlage, überhaupt erfolgreich werden zu können, ist erstmal fleißig im Training sein. Dann kommt deutlich danach nochmal ein Quäntchen Talent dazu und dann letzten Endes ist Boxen aber immer noch ein Showgeschäft. Und die Leute, die interessant sind, die viele Zuschauer ziehen, die sind auch die, die oft die Gelegenheit bekommen, überhaupt dann die gewissen Kämpfe zu bekommen und sich da präsentieren zu dürfen.
Also würdest du sagen, so langweilige Typen, so ein Standardtyp hat eher weniger Chancen?
Ja, also gerade wenn man das globale Boxen sieht und mal den Blick Richtung Amerika, sie schmeißt, die wollen den Bad Boy mit 50 Diamantenketten und der den anderen auf der Pressekonferenz beleidigt und schubt. Das ist die Aufmerksamkeit, die man zum Beispiel in Amerika, wollen die Leute das einfach sehen. Und das sind dann halt auch die Leute, die dann die Kämpfe bekommen und viel Aufmerksamkeit bekommen.
Also dann gibt's heute keinen Henry Maske mehr. Dann, oder wir haben keinen mehr zu erwarten, weil der war ja der Gentleman des Boxens.
Boah, ich habe mir gedacht, man muss ja auch dazu sagen, Henry Maske war jetzt nicht ein globaler Superstar. Der war jetzt nicht in Amerika der bekannteste und beliebt. In Deutschland hat er genau den Markt gedeckt, der hier da war. In Deutschland ist der Markt ein bisschen anders. Die Leute wollen Gentlemen, die Leute wollen Leute, die nicht pöbeln, die nicht sich wie dem Klischee entsprechend verhalten. Das war das, was damals hier gewollt war und das war das, was er auch bedeckt hat und dementsprechend konnte er auch in Deutschland einen großen Markt generieren und viele Leute haben sich gerne Kämpfe von ihm angesehen und haben sich auch für ihn faszinieren können.
Das sieht man ja auch nochmal den genauen Kontrast, also den du ja beschreibst, weil Graziano Rocchiciani, ne, also einer seiner ärgsten Gegner, der aus meiner Sicht damals auch gegen ihn gewonnen hat, aber nach Punkten dann höchst umstritten verlor, war ja eigentlich genau das Gegenteil, ne? Und den haben die Leute sich nicht angucken können.
Ja, genau solche Geschichten ist natürlich das, was die Leute fasziniert. Das ist ja quasi wie eine Geschichte aus dem Film. Der Bad Boy, der Bösewicht gegen den Helden der Nation. Also eigentlich ja filmreif. Und dementsprechend haben sich auch viele Leute dafür fasziniert und konnten auch große Hallen damit füllen und viele Leute haben sich interessiert.
Also würdest du schon sagen, dass wirklich 50% vom Boxen auch Show ist? Und das ist das, was die Leute oder die Zuschauer dann auch anspricht.
Was heißt Show? Letzten Endes, wofür betreiben die Leute den Sport? Warum gucken die Leute sich das an? Die wollen in ihrer Freizeit unterhalten werden, die wollen was sehen, die wollen was geboten bekommen. Ich meine, egal welcher Sport gehört dazu, die Leute müssen sich unterhalten fühlen, sonst gucken sie es nicht an.
Ja, ist richtig.
Also das Boxen selber an sich ist jetzt im Ring ist keine Show, das ist damit nicht gemeint, aber genau, es geht natürlich schon um die Show drumherum.
Also da fehlt dann, ja, aber so dieser olympische Gedanke irgendwie ist dann da nicht ganz so ausgeprägt. Ne,
ja, da ist halt auch der Unterschied wieder bei Amateuren und Profis. Bei Amateuren ist es halt schon dieser olympische Gedanke, diese Turniere und so weiter, die man durchforstet. Und bei Profis ist es halt ein bisschen schwieriger. Man muss den gewissen Markt mitbringen, um auch die gewissen Chancen überhaupt ermöglicht zu bekommen.
Warum hast du denn damals dann ziemlich bewusst den Weg des Profiboxers gewählt? Weil du sagst ja, der Amateursport, das ist so ein bisschen, ja, wie Fechten, okay, der ist jetzt nicht so hart, ne? Aber du hast uns auch mal eingangs gesagt, Boxen ist wie ein Schachspiel. Ja, da muss schon immer alles passen. Das würde ja auch dazu eigentlich ganz gut passen, also sehr technisch und sauber zu boxen etc. Ne? Aber warum war dann für dich so der Sprung, dass du gesagt hast, ach komm, ich gehe doch raus, ne, Kopfschutz ab und ich mache jetzt Profiboxen und nicht Amateur?
Es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, wie die vielleicht wirkt. Ich war letzten Endes damals in einem Amateurclub, habe da auch trainiert, aber habe schon schnell gemerkt, ich fühle mich nicht gefordert genug. Und dementsprechend habe ich mir noch mein Vater kannte jemand, da bin ich dann hingegangen, der hatte einen offiziellen Profiklub, habe gesagt, ich habe vor, einen Boxkampf zu machen, ich fühle mich da aber irgendwie nicht gefordert genug. Damals war es sogar noch verboten, parallel Profis und Amateure zu trainieren. Auf jeden Fall habe ich es trotzdem gemacht, habe dann die ganze Zeit schon parallel da mittrainiert.
Anzeige ist raus.
Ja, ob die Amateure mich jetzt sperren, spielt eh keine Rolle mehr. Ich darf hier kein Amateur mehr werden. Mittlerweile ist es ja auch erlaubt, dass Deutschland war die einzige Nation, die es noch verboten hat, das Amateurtraining und Profitraining zu vermischen. Aber dementsprechend kam es einfach dazu, dass ich mich da immer schon wieder, dass ich da regelmäßig immer mittrainiert habe und irgendwann auch gemerkt habe, okay, mit dem einen oder anderen kann ich vielleicht auch mithalten. Und dann, wie gesagt, wurde es für mich immer mehr, dass das Training in dem Amateurclub, wo ich war, an Qualität verloren hat. Der eine oder andere ist auch abgehauen, mit dem ich überhaupt noch trainieren konnte und habe irgendwann einfach gesagt, okay, ich fühle mich hier nicht gefordert genug, ich will mich steigern, ich will besser werden, hier werde ich nicht besser. Dann habe ich gesagt, ob ich es dann jetzt Profiboxen oder Amateurboxen nenne, ist für mich egal, es ist mein Hobby. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich gehe dahin, ich bereite mich nochmal ein Jahr nur vor, ich mache gar nichts, außer mich aufs Boxen zu fokussieren. Und klar, meine Schule und mein Studium habe ich damals weitergemacht, aber ich habe gesagt, sportlich konzentriere ich mich jetzt darauf ein Jahr lang und dann mache ich einen Profikampf. Und so kam die Story eigentlich.
Wie viele Kämpfe hast du als Amateur gemacht?
Nur zwei.
Okay. Beide gewonnen?
Nee. Echt tatsächlich? Knapp nach Punkten verloren. Ich meine, es war damals auch so, da es war ein knapper Kampf und es war eigentlich vielleicht auch unentschieden, aber es war so, das war direkt mit dem zweiten Kampf war ich auf ich weiß gar nicht mehr, war das Niederrhein-Meisterschaft oder so und dann musste jemand gewinnen und das Problem war mein alter, der Amateurtrainer, der war auch wirklich überhaupt nicht angesehen, weil der hat jeden angeschissen mit, der trainiert mit Profis, die und hat alle angeschissen und dementsprechend haben den auch alle auf der Veranstaltung gehasst.
Okay, und dann hast du auch mal eine Runde mehr verloren.
Es war eng, ich will dem anderen da auch gar nichts absprechen. Also, man selber sieht das natürlich auch vielleicht immer noch mal ein bisschen enger, als es dann wirklich war, man kann es ja auch nicht ganz emotionslos sehen.
Ja, würdest du denn im Nachhinein sagen, dass die beiden Niederlagen dir
eine
Niederlage, dass die auch irgendwie ein bisschen mitgeholfen hat? Weil da, also deine jetzige Profibilanz sind 13 Kämpfe, 13 Siege.
Ja, auf jeden Fall. Es hat auch aufgezeigt, bereite dich immer richtig vor, nimm nichts auf die leichte Schulter. Auf jeden Fall, aus Niederlagen lernt man auch dementsprechend.
Es gibt ja Profis, die haben über 100 Amateurkämpfe gemacht, ehe die dann mal wirklich diesen Sprung machen, die gehen dann auch noch zu Olympia etc. Da hat man schon zig Leute von gehört und dann gehen die erst diesen Schritt und bauen sich dann aber trotzdem nochmal auf und für dich war das ja schon kaltes Wasser. Ne?
Wobei das natürlich, ja, das ist der übliche Werdegang, aber bei manchen Leuten sieht man halt auch, dass das genau der Fehler sein kann, dass Leute zu lange Amateur sind und dann nicht mehr adaptieren können, eben Profi zu werden. Gerade bei manchen, das beste Beispiel aktuell, Tony Joker, Olympiasieger 2016, ist aktuell in der schwersten Schaffenskrise seiner Karriere, 3 Niederlagen in Folge im Profigeschäft. Viele finden halt einfach diesen, ich meine, der eine oder andere sagt, Profiboxen und Amateurboxen sind zwei Sportarten. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber auf jeden Fall ist es schwierig, wenn man zu lange Amateur war, dann ins Profigeschäft einzusteigen auch.
Mal eine ganz andere Frage, also ein bisschen technischer Natur. Bist du eigentlich eher Links- oder Rechtsausleger? Und erklär doch mal bitte für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet, wo da der Unterschied ist und was das Besondere ist, wenn zwei unterschiedliche Ausleger gegeneinander kämpfen.
Ja, also ich bin Linksausleger, also die linke Hand ist meine Führhand. Das heißt, ich bin mit der, die linke Hand ist immer vorne und damit bestimmt man quasi den Kampf und bestimmt das Kampfgeschehen und baut alle weiteren Aktionen auf. Auf der anderen Seite heißt es dann, die rechte Hand ist die, die man in der Regel dann weniger schlägt und wo dann auch mehr Schlaghärte in den meisten Fällen hintersteckt. Und dementsprechend ist es immer so, die meisten Leute, die man kennt, die sind Rechtshänder. Dementsprechend sind auch die meisten Leute, mit denen man trainiert, Rechtshänder. Und dann ist immer die Schwierigkeit, wenn jemand, der genau in der anderen Auslage boxt, dann mit denen zu boxen. Weil es ist immer so, dann dementsprechend sind die Füße, die vorne sind, nicht diagonal zueinander, sondern man tritt sich auf die Füße. Man, es ist halt ein bisschen anders. Man muss immer in die andere Richtung raus. Es hat ein paar besondere Kniffe.
Ja, das heißt, man muss sich umstellen. Warst du auch schon mal in der Situation, wo du dich umstellen musstest auf den Gegner, weil der andere...
Ja, ich glaube, 2 oder 3 von meinen Gegnern waren auch in der Rechtsauslage. Aber für mich ist es jetzt gar nicht so die krasse Umstellung, weil die meisten haben das Problem, die haben keine Trainingspartner, die oft auf dem Niveau dann das für die abbilden können. Bei mir ist es anders. Ein guter Freund von mir ist Kubaner, Mike Perez heißt der, ein Weltklasse-Athlet, auch über 400 Amateurkämpfe, 40 Profikämpfe. Mit dem trainiere ich oft zusammen und der ist halt eben Rechtsausleger und dementsprechend bin ich auf Rechtsauslage teilweise besser vorbereitet als auf Linksauslage.
Übrigens, liebe Hörer, wenn ihr auf jeden Fall super Hintergrundgeräusche hört, liegt es daran, dass wir nämlich gerade auch im Boxstudio sind, haben wir ja gerade zu Anfang erwähnt. Und hier ist immer so ein bisschen was los, von daher fühlt euch nicht gestört, das gehört einfach dazu.
Genau, wir sind nicht im Studio, das wir nicht haben. Tim, abseits jetzt so vom Boxen haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ne, mit dem Masterstudium in Elektrotechnik, du möchtest anschließend auch promovieren, ne, dauert auch nochmal 3, 4, 5 Jahre. Bist so ein bisschen eingebunden im Familienunternehmen auch, ist auch ein Elektrobetrieb. Und wie lassen sich eigentlich diese ganzen beruflichen Ziele mit dem Boxen in Einklang bringen? Gerade jetzt, weil du halt so viel trainierst. Ich weiß nicht, wie viel trainierst du in Spitzenzeiten, wenn es auf einen Wettkampf losgeht?
Also in der Wettkampfvorbereitung 8 bis 12 Wochen trainiere ich 12-mal die Woche. Also jeden Tag 2-mal, sonntags nicht.
Und wie kriegt man das zusammen?
Naja, es hat sich zumindest während meinem Studium bis jetzt immer sehr gut angeboten, weil wer studiert hat, der weiß, es gibt im Studium Zeiten, da muss man ein bisschen mehr machen und es gibt Zeiten, da kann man auch mal ein bisschen weniger machen. Und dementsprechend hat sich das immer ganz gut kombinieren lassen. Gerade im Profiboxen, im Amateurboxen haben die Leute oft jede Woche einen Kampf und müssen hier auf das Turnier und dann da kämpfen. Und im Profiboxen sucht man sich die Kämpfe aus und hat auch deutlich weniger Kämpfe. Dementsprechend bei 2 bis 4 Kämpfen maximal im Jahr konnte ich die immer so legen, dass die Wettkampfvorbereitung und die Kämpfe dann auf die Phasen im Studium gefallen sind, wo ich vielleicht gerade nicht so intensiv gefordert war im Studium.
Die Promotion bzw. das berufliche stellst du ja höher als das Boxen. Ne? Und jetzt mal einfach ins Blaue gesprochen, was müsste denn passieren, dass du nochmal sagst, ich setze alles auf die Karte und ich probiere das jetzt hier einfach nochmal 2, 3 Jahre und mach nur Profiboxen und stelle das beruflich einfach mal hinten an?
Naja, also ich glaube, um zu sagen, man möchte Sportler sein, muss man zumindest die Perspektive haben, zu sagen, nicht nur ich lebe mal eine Zeit lang vom Sport, sondern zu sagen, irgendwann kann ich meine Karriere beenden und sagen, ich war Sportler. Und die Perspektive sehe ich in Deutschland aktuell nicht, weil ich meine, das beste Beispiel ist Vincenzo Gualtieri, der in Wuppertal Weltmeister geworden ist, seit Jahren der erste Weltmeister in Deutschland. Und die haben keinen Fernsehvertrag bekommen, weder im Vorhinein noch im Nachhinein. Im Nachhinein war die Ansage vom Promoter, der den Kampf für ein paar 100.000 Euro damals ersteigert hatte und dann gewinnt der Deutsche auch tatsächlich in Wuppertal. Wir brauchen jetzt einen Fernsehvertrag, dann können wir in Deutschland weiter veranstalten und wenn nicht, dann muss der Titel ins Ausland gehen. So war es auch, kein Fernsehvertrag bekommen, der Gang ins Ausland und der Titel ist wieder weg.
Ja, die bessere Überleitung hätten wir ja gar nicht machen können, weil die Fragen hätten sich nämlich jetzt direkt angeschlossen.
Wir haben es auch gerade schon gesagt, dass das Boxen so im deutschen TV irgendwie ja von der Wahrnehmung her sehr zurückgegangen ist, weil die ganzen ehemaligen Boxer, die bekannten, zumindest in Deutschland bekannten Boxer halt alle nicht mehr da sind. Aber dafür zum Beispiel die UFC stark im Kommen ist und zumindest auch im Pay-TV zu sehen ist und auf dem Vormarsch ist. Was fehlt in den deutschen Boxen, damit es an alte Zeiten auch anknüpfen kann?
Naja, in Deutschland war es ja generell so, es gibt immer eine Sportart und die ist erstmal der Fußball. Dann kommt ganz lange nichts und dann kommt alles andere. Und es war immer so, wenn ein Sport eine Galionsfigur in Deutschland hatte, dann wurde er gehypt ohne Ende. Ich meine, gucken wir uns Tennis an mit Boris Becker, jeder wollte Tennis spielen. Damals Boxen, ob Sven Ottke ist, Henry Maske ist oder die Klitschkos waren, die Leute wollten Boxen sehen, die haben sich dafür fasziniert. Und das Problem ist einfach, das Riesenproblem ist, ohne Galionsfigur, ohne das breite Interesse, dass es Fernsehverträge gibt und so weiter, ist das Geld nicht da und ohne das Geld können können viele Leute auch einfach den Erfolg dann nicht halten.
Kannst du erklären, warum es zurzeit einfach keine Galionsfigur gibt?
Schwierig, darauf eine Antwort so einfach zu finden. Ich meine, wenn wir uns jetzt die UFC angucken, klar, ist in Deutschland aber auch nicht der Riesenmarkt. Ich meine, wann war die UFC das letzte Mal in Deutschland? Die geht eher in die Länder, wo auch ein Riesenmarkt da ist. Und in Deutschland generell für Kampfsport aktuell ist einfach das Interesse nicht so riesig.
Ja, und ich find's halt, und ich begleite ja Boxen auch schon seitdem ich klein bin. Ich komme aus der Boxerfamilie, ne? Also mein Onkel hat als Amateur in der Nationalmannschaft geboxt und mein Vater, mein anderer Onkel, mein Großvater. Von daher bin ich da vorbelastet und habe von Kindesbein an immer Boxen geguckt. Und wir haben ja gerade jetzt auch im Cruisergewicht haben wir ja auch wirklich gute Weltmeister gehabt, ne? Ralf Rokicani, Darius Michalczewski, Marco Huck. Zuletzt Sold Erdai und wer noch aktiv ist, Firat Aslan, der ist sogar noch in den Top Ten. Einer der
hat er seine Karriere jetzt
beendet. Vier Verbände.
Mit, ja, ich glaube, 53.
Ja, aber der ist tatsächlich noch gesetzt auf Platz 5 der WBA aktuell.
Ja, der hat noch einen WBA-Titel gewonnen und hat damit seine Karriere beendet jetzt.
Ja, für mich ist das manchmal nicht so nachvollziehbar, ne, dass man, wenn man so viele gute Boxer hat, dann plötzlich den Anschluss auch verliert, ne, also ob es jetzt auch Ottke war, die Klitschkos, die Bremer Brüder und so weiter und so fort. Arthur Abraham hat dir ja viel Glück gewünscht im Einspieler bei deinem letzten Kampf, jetzt im November, der erfolgreich war und deshalb immer unverständlicher, ne, dass es halt auch gar keine Bühne mehr gibt, ne, für deutsches Boxen oder vor allem im freien TV, ja. Nicht mehr im Pay-TV.
Ja, auch im Pay-TV. Das Problem ist, dass das Interesse auf dem deutschen Markt aktuell nicht in der Form da ist. Ich meine, wenn man sich andere Märkte anguckt, wie Großbritannien, die UFC oder auch Boxen, die machen eine Veranstaltung mit horrenden Ticketpreisen, eröffnen den Vorverkauf und nach 45 Minuten ist es ausverkauft. Ein Stadion mit 60.000 Leuten.
Da hast du dann aber auch wieder die Bad Boys, ne, mit Fury Tyson irgendwie so ein bisschen. Und dann hast du dann Anthony Joshua, halt voll die Maschine. Auch so ein Prestige-Typ, ne? Den sieht man auch gerne an und kämpfen. Ja, haben wir gerade so aktuell nicht hier, ne?
Leider. Also ich fände es gut, wenn mal wieder einer käme. Ja, vielleicht
auf jeden Fall.
Du. Ne? Also warum auch nicht? Ich fände es gut, weil, und da möchte ich jetzt jemanden wie Felix Sturm das einfach nicht absprechen, ja, aber der boxt vor 2 Wochen mit 44 Jahren gegen Shukru Altay, 39 Jahre. Für beide hat dieser Kampf eigentlich jetzt, das ist jetzt nicht wirklich der Step, um wieder noch den nächsten nach vorne zu machen, um wieder zu alter Klasse zu kommen und Weltmeister zu werden, etc. Das ist einfach ein Boxkampf, der stattgefunden hat. So sehe ich das jetzt, ne, als jemand, der nicht direkt in der Szene drin ist. Und der wird aber bei The Zone gezeigt. Und da frage ich mich schon, ne, ist es so uninteressant, dass man jetzt zwei, die schon längst über den Zenit drüber sind, auch zeigen muss. Aber scheinbar wollen die Leute das immer noch sehen.
Ja, Felix Sturm hat in Deutschland natürlich einfach immer noch einen Namen. Man kann Leute auf der Straße fragen, wer ist Felix Sturm? Der eine oder andere wird es immer noch wissen. Von den Jüngeren vielleicht nicht mehr, aber zumindest jeder Alte ist Felix Sturm einfach noch ein Begriff. Und der Name zieht natürlich noch. Ich meine, klar, die Leute kennen ihn, die verbinden was damit und dann schaltet der eine oder andere vielleicht auch wieder ein.
Wenn wir jetzt über den Profibereich kommen, ist er in letzter Zeit ziemlich gehypt, dass auch mal YouTube-Stars oder, sag mal, ja, Reality-Stars ist vielleicht schon ein bisschen weiter unten, aber in der Schublade, aber gerade jetzt viele YouTuber das irgendwie zum Trend auserkoren haben, gegeneinander anzutreten. Wie bewertet ihr das in der Szene?
Also ich finde, da muss man differenzieren. Es gibt halt dieses, was Universum teilweise gemacht hat, dieses Influencer-Boxen und Profi-Boxen vermischen und dann, ja, zumindest zwielichtige Kämpfe auf die Beine zu stellen, das befürworte ich nicht. Aber auf der anderen Seite, jetzt letztens in Düsseldorf haben wir auch Jan Schlappen betreut, hier bei dieser The Great Fight Night, wo die ganzen YouTuber gegeneinander gekämpft haben. Das war eine geile Veranstaltung. Der Rahmen war super, das war eine super Atmosphäre. Und das, was viele Leute ja sich vertun, ist, man braucht nicht zwei Weltklasse-Athleten, um einen geilen Boxkampf zu sehen. Das Wichtige oder Entscheidende ist, zwei Boxer auf Augenhöhe. Das war eine Veranstaltung, keiner hatte da riesig Erfahrung, alles im Prinzip absolute Amateure und Anfänger und trotzdem haben die geile Kämpfe abgeliefert, weil die gewinnen wollten und weil alle ungefähr auf einem Level waren.
War das diese Veranstaltung, wo sich diese ganzen Inselbewohner da auch so stümperhaft eins?
Nee. Da ging es irgendwie um Reality-Boxen. Die Veranstaltung habe ich persönlich gar nicht verfolgt.
Ah, okay.
Es ging, das war in Düsseldorf hat das stattgefunden, hier The Great Fight Night. Das waren nur YouTuber, nicht die ganzen Reality-Stars.
Ja, aber insgesamt finde ich es persönlich trotzdem schade, dass dann, wenn ich jetzt nochmal auf diese Inselbewohner C-Promis eingehe, ich finde es schade, dass solche Leute die Bühne bekommen, ne, und boxen dürfen quasi. Es wird auch irgendwo im TV oder über Bild Plus im Stream übertragen. Ja, und während die tatsächlichen Profis dann im Hintergrund verbleiben irgendwie, ne? Meinst du, dass es Werbung fürs Boxen ist oder eher dann eigentlich, dass es nur um die Person als solches gehen?
Ich glaube, wenn der Rahmen vernünftig gestaltet ist und da vernünftige Kämpfe stattfinden, glaube ich trotzdem, dass es eher noch einen positiven Effekt hat als einen negativen Effekt. Und ich meine, man kann jetzt nicht als Profiboxer irgendwie nur mit dem Finger darauf zeigen, warum kriegen andere Leute Aufmerksamkeit und missgünstig sein. Ich meine, letzten Endes muss man sagen, da muss man sich an die eigene Nase fassen, warum interessieren sich Leute dafür und nicht für die Profikämpfe. Da muss man eher da angreifen und sagen, man muss selber die Kämpfe attraktiver gestalten, mehr auf Augenhöhe gestalten, man muss selber da Lösungen finden, anstatt mit dem Finger darauf zu zeigen und neidisch zu gucken.
Mhm. Ein großer Vorwurf ist ja manchmal beim Profiboxen, dass das halt so ein bisschen in der Schmuddelecke, ne, ist mit Zuhälterei und irgendwie zwielichtigen Gestalten. Die gibt's immer, also die gab's schon, als mein Onkel noch Nationalmannschaft geboxt hat. Ist das denn tatsächlich so und ist er manchmal auch vielleicht unangenehm oder damit assoziiert zu werden?
Ich sag mal so, das ist auch wieder, zum Boxen gehört einfach dazu, dass sich Unterwelt und Upper Class, alles trifft sich. Ich meine, auf Boxkämpfen, da trifft man vom Zuhälter bis zum Uniprofessoren über Ärzte, man trifft alles an und das ist dieses, so ein bisschen das Verruchte ist das, was viele Boxveranstaltungen ja auch ausmacht und was die Atmosphäre ausmacht. Also ich glaube gar nicht, dass das jetzt so ein schlimmer Punkt ist. Grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, klar, ich selbst will jetzt nicht mit sowas assoziiert werden. Ich selber probiere auch eher mit Klischees über Boxern von wegen doof und immer nur der böse tätowierte Junge, damit ein bisschen aufzuräumen. Und
du hast ja auch den Titel schon so Gentleman, ne? Habe ich irgendwo gelesen, ne?
Ja, die letzte Veranstaltung hatte ja auch die Thematik Gentleman-Boxen. Das ist ja im Prinzip das auch, worauf ich abziele. Ich habe keinen Bock auf ein Bad-Boy-Image. Ich will mich da nicht verstellen. Ich bin ein fröhlicher Mensch, der immer gut gelaunt ist und gute Manieren hat und dementsprechend versuche ich auch zu zeigen, man muss nicht den Klischees entsprechen, schlechter Bildung, schlechtes Benehmen, um trotzdem erfolgreich Kampfsport zu machen.
Jetzt weiß ich auch, wo der Professor den Zuhälter kennengelernt hat.
Ja, also ich meine, du hast ja gerade schon eingangs erwähnt, dass das für dich guter Boxsport ausmacht, wenn die zwei Gegner etwa gleichwertig dann auch von der Klasse dann sind. Dann war für dich, also denke ich mal, dann auch der Kampf zwischen Mayweather und McGregor, den wirst du wahrscheinlich gesehen haben.
Den habe ich gesehen, ja.
War das für dich ein guter Kampf?
Nein, weil in der Theorie hört sich das immer gut an. Jemand, der in der UFC ein guter Striker ist, könnte vielleicht auch boxen, aber ich glaube, da hat Boxen ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Ich meine, gut, in jüngster Vergangenheit haben wir das Gegenteil gesehen, vielleicht auch mit Francis Ngannou gegen Tyson Fury, wobei ich glaube, dass das auch andere Aspekte hatte von eher Leichtsinnigkeit und nicht ernst zu nehmen des Gegners. Aber bei Mayweather ist einfach einer der besten Boxer aller Zeiten unserer Zeit gegen den UFC-Kämpfer angetreten und hat man gesehen, dass es eine andere Sportart ist und ich habe von Anfang an genau diesen Ausgang prognostiziert und der ist auch genauso eingetreten.
Ja, Tyson Fury, für mich wirkte der auch völlig perplex, dass da jemand gegenübersteht, der auch gut boxen kann, vor allem gut puncht und er selbst wirkt auch nicht wirklich gut vorbereitet.
Exakt mein Eindruck. Ich hatte das Gefühl, einen unvorbereiteten, überrascht Tyson Fury gesehen zu haben, der zumindest auf einen sehr gut vorbereiteten und motivierten Ngannou getroffen ist.
Ja, den man sicherlich noch mal im Schwergewicht wiedersehen.
Ich meine, klar, im Sport hat man immer mal gute Tage, schlechte Tage, aber ich glaube, es war auch einfach die Vorbereitung und Leichtsinnigkeit, die damit eingespielt haben.
Jetzt nochmal zu deinem Kampf. Letzter Kampf gegen Oliver Althoff, nach 10 Runden nach Punkten gewonnen. Ja, der Oberbürgermeister aus Essen, der Kollege Kufen war da. Was mich überrascht hat, du warst ziemlich klar eigentlich vorne, gehst dann in die letzte Runde rein und startest nochmal total mit dem Feuerwerk. Hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, ne, weil wenn du klar auf dem Zettel auch führst, dann gehst du nicht so offensiv daran, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber war das, um weiterhin die Kontrolle im Kampf zu halten? Weil bis dahin hat das ja damit ganz gut geklappt, ne, dass du die Kontrolle gehabt hast, du hast das Tempo bestimmt. War das also dein Ziel dann in der letzten Runde? Gut, oder wolltest du ihn doch nochmal K.O. schlagen?
Da gibt's natürlich mehrere Aspekte. Klar, letzten Endes, ich sag mal, ein K.O. kann man nicht erzwingen, der kommt eh von alleine, aber wenn man in die letzte Runde startet, ich sag mal so, die Energie kannst du nicht mit nach Hause nehmen, wenn du jetzt sagst, ich habe noch Luft, ich kann auch mal, dann lass es doch raus, warum denn nicht? Ich meine, die Zuschauer wollen was gesehen bekommen, ich meine, bringt jetzt nichts, wenn man die letzte Runde dann sagt, jetzt fahre ich sicher nach Hause, ich klammer nur, ich lasse keinen Kampf mehr zu. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass uns klar war, nach Punkten können wir nicht mehr verlieren. Also war für uns eigentlich klar, der Gegner kann jetzt nur kommen und wild irgendwelche wilden Schläge auspacken und versuchen, den K.O. zu suchen. Und um das direkt zu sagen, okay, so wird die letzte Runde nicht aussehen, startet man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen energischer in die letzte Runde, um zu zeigen, auch wenn es die letzte Runde ist.
Aber die Gefahr war ja dann auch schon da, wenn du so auf Angriff dann gehst, dass du selbst vielleicht auch sogar den Lucky Punch kriegst, oder?
Ja, von außen betrachtet vielleicht schon, man selber, ich meine, klar, das Boxen, das Sport, das kann immer passieren, aber ich habe das Gefühl gehabt, den Kampf zu jedem Zeitpunkt im Griff gehabt zu haben, zu jedem Zeitpunkt Herr der Lage zu sein und jetzt auch nicht das Gefühl gehabt haben, selbst wenn ich getroffen werde oder wenn er mal trifft, dass ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mich hätte K.O. schlagen können.
Ja, dein Gegner hat es ja nicht so gesehen, dass das so eindeutig war nach Punkten. Ne? Der hat ja danach nur das Mikro ergriffen.
Ja, ist natürlich immer so eine Emotion im Sport. Ich meine, im Nachhinein hat er auf Social Media ja eingeräumt, dass er ja vielleicht doch nicht gewonnen hat. Aber klar, es sind natürlich Emotionen, die damit einspielen. Wenn man... Ich meine, das ist ja das beste Beispiel. Man fängt an zu boxen, man denkt ja, man ist Mike Tyson und bewegt sich wie keine Ahnung, eine Mischung aus Floyd Mayweather und Mike Tyson. Und dann nimmt einmal jemand auf und dann bist du so, der Typ auf dem Video, das kann nicht sein. Das war ich nicht.
So geht's mir beim Fußball.
Wir haben ja auch eine Platzkamera, ne? Sind wir nicht. Haben wir andere die Trikots.
Ja, ich meine, klar, wenn man selber im Ring stand und vielleicht in die Ecke auch was anderes gesagt hat, ich meine, die ja auch nicht emotionsfrei das Ganze sehen. Klar, verstehe ich, wie vielleicht Emotionen aufkochen konnten, aber letzten Endes.
Wenn du jetzt deine Ecke in der Ringrunde, in der Ringpause ein paar Tipps mit an die Hand gibt, ne? Die sehen das ja nochmal ganz anders. Sind da manchmal Situationen bei, wo du dir selbst sagst, das schätze ich jetzt total anders ein, ich erzähle mir gerade einen vom Pferd, hat doch ganz gut geklappt. Oder sagst du, nee, ich habe so viel Vertrauen, ich ziehe das einfach bedingungslos durch, weil die können es besser einschätzen von außen als ich dort in der Perspektive.
Ich glaube, dass das Vertrauen zum Trainer, dass er Sachen einfach auch anders sieht und man die von außen vielleicht auch sieht, die ich selber nicht sehe, essentiell ist. Also ich glaube schon, man muss in zumindest 99% der Fälle auch genau auf das hören, was der Trainer sagt und auch machen. Und ich meine, genau dieses Vertrauen baut sich ja letzten Endes im Training auf. Wenn der Trainer im Sparring sagt, versuch das jetzt und man selber denkt sich, okay, das macht eigentlich jetzt keinen Sinn, aber man sagt, okay, ich versuch's trotzdem und es klappt dann baut sich das Vertrauen natürlich über die Zeit auch auf. Und dementsprechend halte ich es auch für sinnvoll, lange mit demselben Trainer zusammenzuarbeiten.
Ja, ein feiner Kerl. Er hat uns ja heute hier begrüßt.
Ja, hat uns auch Bier gegeben.
Ja, war aber kein Stoffler, ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Beim letzten Kampf hat im Einspieler dein Trainer Sebastian gesagt, dass man mit dem jetzigen Kampf eigentlich das Nationale so langsam hinter sich lassen möchte und ein bisschen mehr international gehen möchte. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie ist dann da auch die Kampfauswahl? Und waren vielleicht sogar welche beim Kampf dabei? Also Beobachter aus der Szene.
Ja, ich sag mal so, grundsätzlich ist das eher darauf bezogen, wir haben in Deutschland mit der deutschen Meisterschaft, internationale deutsche Meisterschaft vom BDB eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann an Titeln in Deutschland. Und der nächste logische Schritt ist natürlich, vielleicht mal ein Auge zu werfen auf irgendwelche internationalen Titel, aber was sich da ergibt, sei immer dahingestellt. Letzten Endes muss man natürlich auch die Gelegenheit bekommen, irgendwo drum zu boxen. Aber in Deutschland gibt's halt wenig Potenzial, sich noch weiter nach oben zu boxen. Dementsprechend schaut man dann schon mal mit einem Auge ins Ausland.
Also Europameisterschaft.
Was auch immer das heißen mag. Ich meine, es gibt von den Weltverbänden ja auch andere Titel noch, wo sich vielleicht eine Möglichkeit ergibt. Solange nichts spruchreif ist, sage ich auch nichts.
Ah, okay. Also können wir mit mehr rechnen in der
nächsten Zeit. Wir sind gespannt. Wann ist denn vielleicht mal damit zu rechnen, dass es von dir mehr News gibt?
Es ist noch nichts Genaues in der Planung. Aktuell ist für mich meine Masterarbeit und dann ist dieses Jahr ist ja eh für mich sportlich abgeschlossen. Dementsprechend neues Jahr, neues Glück. Wenn ich mit der Masterarbeit fertig bin, dann erstmal alles sondieren und schauen, was sich ergibt.
Ja, wir folgen dir auf Instagram, von daher werden wir dann schon früh genug erfahren, wenn es Neuigkeiten gibt.
Ich habe eine Hörerfrage, beziehungsweise kommt aus meiner Familie. Ist mein Bruder, der ja auch selbst Kampfsport mal betrieben hat. Und zwar der Unterschied jetzt nochmal Amateur zum Profi. Beim Amateurboxen, wie du sagst, Fechten, sehr, sehr viele Bewegungen drin, ne? Auch gerade die Beinarbeit, unheimlich viel Bewegung. Im Profibereich hat man manchmal das Gefühl, ne, da frisst ihr die Schläge. Ne? Ihr nehmt die auch, ihr steht dann fest auf beiden Beinen und fangt nicht an zu tanzen, sondern in manchen Situationen kassiert ihr die im vollen Bewusstsein. Wie kommt man an den Punkt? Also kann man sich ja schwer vorstellen, ne? Du kassierst die bewusst und gehst die nicht aus dem Weg.
Ja, es ist natürlich im Amateurboxen bei 3x3 Minuten kann man sich deutlich mehr bewegen, deutlich mehr versuchen, allem auszuweichen. Gerade wenn es längere Kämpfe sind bei 10 Runden, die werden schon mal schnell später ein bisschen statischer, klar, aber letzten Endes meine Devise ist immer nicht getroffen, hit and don't get hit. Also die erste Regel ist immer erstmal nicht getroffen werden und zumindest nicht klar getroffen werden. Klar, wenn der ein oder andere Schlag mal auf die Deckung geht, dann kann man ihn auch auf die Deckung nehmen, aber der ein oder andere mag das vielleicht anders sehen, aber meine Devise ist immer erstmal nicht getroffen werden.
Ich würde sofort umkippen. Auf meine Deckung. Ja.
Auch ohne getroffen zu werden, ne? Nach 12x3 Minuten. Ja, dann sind wir hier eigentlich am Ende angelangt.
Kommen natürlich noch unsere Fragen, ne?
Ja, die können wir jetzt auch nicht hinterm Berg halten. Da muss jeder dran durch.
Ein Entweder-Oder-Fragen.
Genau. Ein paar schöne für dich ausgedacht. Und auch nichts, ich glaube, keine Internet-Recherche betrieben, sondern. Ja.
Und auch nicht komprimierend. Ich fange an. Und zwar, würdest du deinen Sohn lieber Otto oder Harald nennen? Mit Erstnamen.
Boah, Harald. Da könnte man eher noch einen Spitznamen irgendwie rauszaubern.
Harry.
Otto kann man wenig machen.
Ja. Wobei Otto einen geilen Harald-Song hatte.
Stimmt. Okay, alles klar. Nächste Frage. Würdest du lieber zwei linke Hände oder einen irreparablen Bierbauch haben?
Kommt drauf an, wie massiv der Bierbauch ist. Also im Alter ein kleiner Bierbauch, mein Gott, da kann man drüber hinwegsehen, glaube ich.
Es geht ums Hier und Jetzt.
Gut, Hier und Jetzt ist es natürlich keine Option, aber...
Aber könntest du mit zwei linken Händen boxen?
Zwei Führhände.
Ich sag mal so, die Führhand ist eh das, womit ich den Kampf bestimme. Also ich glaube, ich könnte eher mit zwei Führhänden boxen, als mir einen Bierbauch anzulegen und mit dem Bierbauch ins Schwergewicht zu gehen.
Ne? Ja, ist nicht jeder Tyson Fury, ne?
Ja, ich meine, von der Statur natürlich auch. Ich bin 1,90, der Mann ist über 2 Meter und wiegt 120 Kilo. Der wiegt nochmal schnell 20, 25 Kilo mehr als ich.
Dann dritte Frage. Lieber eine Glatze oder keine Augenbrauen?
Glatze, mein Gott, gibt Schlimmeres. Ist pflegeleicht.
Das stimmt.
Und Augenbrauen, wenn die weg sind, stört optisch auf jeden Fall mehr.
Sieht komisch aus, ne?
Ja. Ich habe mir die mal abgesenkt. Da war die so kurz, hat man die kaum erkannt. Das sah richtig Panne aus.
Jeden Menschen oder fast jeder Mensch, den wir treffen, hat ja Augenbrauen. Dementsprechend, wenn jemand keine Haare hat, dann an die Optik sind wir gewohnt.
Ja. Und bei Augenbrauen, da geht jetzt auch nicht an die raus, die bei denen er krankheitsbedingt ist. Ne?
Genau, genau. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie du dir die abgesenkt hast.
Beim Grill anmachen. Klassiker. Ja. Gasgrill ging einfach nicht an und dann irgendwann kam der Funke und dann war schon viel Gas eingeströmt.
Und Wimpern auch weg. Ja. Alles weg.
Ja, ein bisschen. Ja, die Wimpern ja auch, ja. Aber die Wimpern, die sind ja früher, als ich geraucht habe, so oft weg gewesen. Ne? Wenn du da so kaputte Feuerzeuge anhattest, die, weiß nicht, hat sich gerade noch ein Kiffer da mit einer Bong angemacht, dann ja, da waren die die Augenbrauen abgesenkt und die Wimpern weg.
Okay. So, eine Frage hätten. Haben wir noch? Also, beliebt, aber kein Weltmeister im Profibereich sein oder total unbeliebt und Champion werden?
Auf jeden Fall Ersteres, weil ich glaube, dass nur sportlicher Erfolg oder auch nur beruflicher Erfolg nicht das ist, was einen wirklich glücklich macht. Ich glaube, dann ist es eher das Zwischenmenschliche, meine Freunde, meine Familie. Ich glaube, das würde mich eher glücklich machen, als alleine irgendwie mir einen Gürtel in die Wand zu hängen.
Okay, gute Antwort. Ja, Lang, ich glaube, dann wären wir auch wieder durch für heute, ne?
Haben wir die nächste Folge im Kasten?
Ja, wir zwei, gehen wir noch im Ring?
Ja, wenn ich ausgetrunken habe.
Ja, gib mir noch zwei.
2 Minuten oder 2 Kannen? Ja,
Tim, geh mir mit dir im Ring.
Von mir aus?
Oh nö, ein Tag-Team boxen.
Alles klar. Ja, ich würde dir sonst an Tim gerne auch wieder die letzten 20 Sekunden geben. Möchtest du vielleicht nochmal etwas hier über das Boxing, Boxing Industry irgendwie sagen, irgendwie vielleicht nochmal Leute motivieren, auch boxen zu gehen oder gibt's irgendwas, was du vielleicht den Hörern nochmal sagen willst?
Ich glaube, dass Boxen auf jeden Fall eine Sportart ist, die für jeden was sein kann. Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Wettkampf und der harte Wettkampf, aber allein schon das physische Training ist sowohl mental als auch körperlich ideal eigentlich, um sich selber auch fit zu halten. Dementsprechend kann ich eigentlich jeden nur couragieren, es mal selber auszuprobieren und vielleicht da auch seine Leidenschaft zu finden.
Ja, bin ich ja auch. Und die alte Leier, dass man davon IQ-Punkte verliert, kann ich nicht bestätigen, jetzt wo wir dich sehen. Ja, und mein Bruder und ich haben es auch versucht und sind beide auch Ingenieure geworden. Also von daher, ja, alles gut, ne? Also probiert's einfach mal aus. Und es gibt ja auch sowas wie Managerboxen oder wie auch immer, wo einfach in Traininggruppen gekämpft wird oder noch nicht mal gekämpft, sondern einfach trainiert wird, ne? Und das ist halt auch richtig cool. Da ist man ein Einzelsport und trotzdem im Team.
Also Tim, dir weiterhin viel Erfolg. Wir drücken dir die Daumen, dass es nicht nur mit dem Studium klappt und dass es auch mit dem Boxen danach auf jeden Fall steil bergauf geht.
Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch schöne Feiertage mit euren Liebsten. Habt eine tolle Zeit, erholt euch gut. Wir werden zwischen den Feiertagen auch nochmal aufnehmen und eine ganz kurze Folge mit uns beiden allein noch einmal bringen. Und dann sehen wir uns im Januar wieder. Im Januar können wir schon mal sagen, dass wir definitiv dann die Hallenstadtmeisterschaft in Essen mitnehmen werden. Ein Riesenevent geht über 3 Wochenenden am Hallo in Essen. Dieses Jahr nimmt sogar Rot-Weiß Essen teil, Drittligist. Wird sehr spannend und wir sind spätestens ab der Zwischenrunde mit dabei, wenn dann auch alle Oberligisten und auch Rot-Weiß Essen mit einsteigt.
Alles klar. Dann schönen Abend, guten Morgen, wie auch immer, wann ihr die Folge hört und bis bald.
Genau. Und wie immer, folgt uns und lasst uns 5 Sterne da. Bis dahin.
Ciao. Tschüss. Ciao.